Level Up Klinikführung. Innovative Ideen für leitende Krankenhausärztinnen und Ärzte. Der Podcast zum CB-Chefärztebrief mit Dr. Benedikt Carstensen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur nächsten Episode Level Up Klinikführung. Viele von uns kennen das Problem. Wir haben eine gute Idee oder Mitarbeitende kommen auf uns zu und haben eine tolle Idee. Und sie würden auch gern projektartig sowas umsetzen. Aber sie wissen nicht so richtig, wie geht das? Wie kann ich den nächsten Schritt machen? Oder wie bekomme ich den Stein ins Rollen? Heute möchte ich mit einem Chefarzt sprechen, der genau so einen Stein erfolgreich ins Rollen gebracht hat und eine innovative Idee umgesetzt hat oder auch vielleicht umsetzen ließ. Philipp Busche, schön, dass du da bist. Er ist Chefarzt an der Klinik Alesheim in der Schweiz. Er ist langjähriger Freund und vielleicht auch deswegen, weil er Medizin und Krankenhaus neu denken will und das auch tut. Ich freue mich, dass du da bist.
Ja, vielen, vielen Dank für die Anmoderation und überhaupt für die Einladung. Bin auch froh, hier zu sein.
Philipp, es geht heute um die Umsetzung innovativer Ideen oder innovativer Projekte, auch aus oder insbesondere aus Chefarztperspektive. Du hast mit Hospital at Home ein Projekt mit Leuchtturmcharakter geschaffen, das sich sehr unterscheidet von dem, was viele anderen bisher machen. Und ich würde dich gerne einfach mal ganz kurz fragen, stell doch mal das Projekt Hospital at Home vor. Was ist das genau? Und vielleicht kannst du ein bisschen so erzählen, wie das alles entstanden ist.
Total gerne, weil es natürlich ein Herzensprojekt ist. Gerade diese Dinge, die wir neu ins Leben rufen, sind ja so ein bisschen wie eigene Kinder auch. Und da möchte ich aber als erstes schon eine Klammer aufmachen und dann auch wieder zu, dass man so ein Projekt nicht alleine macht. Und ganz wesentlich jetzt bei dem Projekt zum Beispiel Severin Pöchtrager, unser leitender Arzt, aber auch Christiane Eberhardt, die dort als leitende Pflegerin mit dabei ist. Ja, die erste Take-Home-Message, die ich aus vielen Projekten unbedingt mitgeben möchte, macht die Dinge nicht alleine, sondern sucht Menschen, die begeistert sind und bildet ein Team, das sich dieser Idee verpflichtet fühlt. Und jetzt ganz konkret, Hospital at Home ist eine spitalersetzende medizinische Versorgungsform, die in der Form jetzt im deutschsprachigen Raum, glaube ich, neu ist, wo wir akutmedizinische Versorgung bei den Patientinnen und Patienten zu Hause anbieten. Und das muss man sich tatsächlich so vorstellen, dass wir eine eigene kleine Abteilung haben, die halt nicht in unseren vier Wänden im Spital stattfindet, sondern die jeden Tag mal in einer Villa, mal in einem Altenheim, in einer Behinderteneinrichtung oder in einer Privatwohnung Medizin macht. Und das jetzt aber nicht im hausärztlichen Bereich, sondern wirklich im akutmedizinischen Bereich. Und das bedeutet, dass die Pflege dort regelmäßig Pflegevisiten macht, dass täglich Assistenzärztinnen und mehrmals die Woche Oberärzte auf Visite gehen und eigentlich die Abläufe, die wir sonst im Spital kennen und die zu einer akutmedizinischen Versorgung dazugehören, dort stattfinden lassen. Dazu eignen sich vor allen Dingen im internistischen Bereich Krankheitsbilder wie dekompensierte Herzinsuffizienz, Asthma oder COPD, akute infektiöse Erkrankungen wie Lungenentzündung, Erysipel, aber auch postoperative Versorgung, Schmerztherapien, auch Opiatrotationen haben wir gemacht, natürlich auch Palliativbegleitung. Also das Spektrum ist sehr, sehr weit. Wir machen das jetzt etwa seit anderthalb, zwei Jahren operativ, haben etwas mehr als 380 Patientinnen mittlerweile versorgt und unglaubliche Erfahrungen und Rückmeldungen da sammeln können.
Vielleicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt das noch nicht erlebt haben. Also das bedeutet, ihr habt Patienten letztlich wie stationäre Patienten, die sind in eurem System hinterlegt. Das Hospital at Home Team, nehme ich an, hat dann eben eine Liste von 10, 15 oder 20 Patientinnen und Patienten, die sie dann sozusagen auf ihrer Stationsliste hat und dann täglich anfährt. Also immer, wie viele Patientinnen und Patienten werden versorgt? Was machen die? Wie sieht da der Alltag der Patientinnen und Patienten aus in dem Hospital at Home Setting? Und wie sieht der Alltag des Teams aus?
Also vom Patientenprozess ist es so, dass das entweder über eine direkte Zuweisung durch die Hausärztinnen, ähnlich wie in einem stationären Betrieb, erfolgt. Dann findet die Aufnahme in Hospital at Home bei den Patientinnen zu Hause statt. Oder, was etwa bei der Hälfte der Patienten der Fall ist, die kommen zu uns auf die Notaufnahme. Dort wird dann meist schon eine Basisabklärung und Diagnostik gemacht. Und dann werden sie statt in ein normales stationäres Setting in Hospital at Home quasi zurück nach Hause verlegt und vom Hospital at Home Team betreut. Hospital at Home ist ein Team, bestehend aus pflegenden und Assistenzärzten, Oberärzten. Insgesamt haben wir 5,7, 5,6 FTE Pflegende im Moment, etwas mehr als ein FTE für die Assistenten und eine Teilzeitstelle oberärztlich, leitenärztlich, das ist geteilt. Und damit werden in einem 24-Stunden-Betrieb 6 bis 8 Patientinnen zu Hause betreut. Ich sage 6 bis 8, es können auch mal 9 sein, es sind auch manchmal nur 5, weil das auch abhängig ist von der Schwere der Erkrankung und dem Pflegeaufwand. Und da muss man sich vorstellen, dass es zwei Visitenautos gibt. Das Team selbst hat bei uns einen Stützpunkt. Dort gibt es auch ein Patientenboard, wo die stationären Patienten quasi, Hospital-Home-Patienten aufgelistet sind, Diagnosen stehen, Eintrittsdatum, also all das, was man aus einer normalen stationären Teamorganisation auch kennt. Nur, dass bei uns dann quasi noch die Adressen mit dabei stehen. Und dann gibt es ein sehr standardisiertes Aufnahmeprozedere, eben entweder bei den Patienten zu Hause oder bei uns in der Notaufnahme, wo erklärt wird, wie ist die Versorgungsform. Und dann finden Abfragungen statt, die ein bisschen über das hinausgehen, was bei uns üblich ist, nämlich wie ist die Versorgung zu Hause, welche Angehörigen sind da, sind überhaupt Angehörigen. Und dann gibt es auch eine Checkliste, wo geklärt wird, eignet sich die Patientin oder der Patient überhaupt für Hospital at Home. Wenn das der Fall ist, kriegen die eine standardisierte Liste mit, wo Kontaktnummern draufstehen und solche Dinge. Und dann findet quasi nach der Aufnahme eine Therapieplanung statt, wie man das kennt, und dann die Therapieumsetzung und die Pflegeunterstützung durch die Pflege. Die Pflege ist in der Regel so organisiert, dass zum Beispiel bei Patienten mit Antibiotikatherapie es eine Frühpflegevisite schon gibt oder für pflegerische Maßnahmen oder für Medikamentengabe. Dann gibt es eine gemeinsame Visite assistenzärztlich und pflegerisch am Vormittag. Dafür fährt das Team dann quasi von Wohnung zu Wohnung. Hospital Home hat einen ganz definierten Einzugsbereich. Das heißt, jeder Ort muss innerhalb von 20 Minuten erreichbar sein. Wir haben da gemeindebezogen 5 bis 15 Kilometer oder eigentlich mehr 5 Kilometer Umkreis um die Klinik. Das ist also begrenzt. Das ist auch ein Ausschlusskriterium, wenn man nicht aus diesem Bereich kommt. Und dann fahren die dahin, machen ihre Visite. Sie haben in dem Visitenauto die Möglichkeit, ein POCT-Labor durchzuführen oder sonst Blut abzunehmen und das in unser Kliniklabor mitzubringen. Es gibt einen Ultraschall in der Kitteltasche, es gibt ein EKG-Gerät und sonst natürlich Basisdiagnostik. Wir haben aber auch schon pneumologische, kardiologische oder gastroenterologische Konsilien dort gemacht und dann findet die Betreuung statt. Ein zusätzliches Kriterium ist in der Regel Angehörige oder Ansprechpersonen im konkreten Umfeld. Das ist in der Regel kein Problem, also die werden gerne eingebunden. Das ist auch das, was wir erleben, dass die Angehörigen sich erstaunlich viel mit engagieren. Was für die Familienkontexte, in denen die Menschen meist leben, sehr, sehr förderlich ist. Überhaupt ist der Kontakt zu Angehörigen im Hospital Home viel, viel leichter und niederschwellig möglich als in der Klinik, weil man nicht in einen fremden Bereich, in die Klinik zu Öffnungszeiten und so muss, sondern sich so benimmt, wie man das sonst im Alltag auch gewohnt ist. In der Regel gibt es eine Nachmittags- oder Abendvisite noch durch die Pflege. Dann gibt es Übergaben zwischen den Schichten, eigentlich so, wie man das auch kennt. Wir dokumentieren das Ganze im KIS. Das heißt, in unserem Krankenhausinformationssystem ist es tatsächlich als Abteilung geführt. Es gibt Ein- und Austrittsmeldungen, es gibt Austrittsberichte, es gibt die medikamentöse Dokumentation, all das, was an Diagnostik läuft, so wie man das eigentlich kennt. Eine Herausforderung an der Stelle jetzt ganz konkret für das Projekt ist, dass wir nicht in jedem Patienten Wohnzimmer oder Schlafzimmer, wo dann die Therapien stattfinden, auch Internet- oder WLAN-Zugang haben. Es braucht IT-Lösungen, die auch vorübergehend offline funktionieren. Das ist zum Beispiel bei uns gerade noch eine Herausforderung, weil unser KIS das nicht gewährleistet. Es ist in der Regel ein Laptop oder ein Tablet dabei, um alle Informationen zur Verfügung zu haben. Ja, und so findet dann eine Behandlung über 5 oder 7 Tage statt und danach erfolgt die Übergabe in der Regel wieder an den Hausarzt, die Hausärztin und damit ist die akutmedizinische Behandlung dann auch abgeschlossen.
Du hattest jetzt bisher aus pflegerischer und ärztlicher Perspektive das dargestellt und auch aus Patientenperspektive. Meine Frage ist noch, sind auch Therapeutinnen und Therapeuten involviert?
Ja, also prinzipiell läuft das Ganze interprofessionell. Also wir haben auch dort eine Physiotherapie, wenn es die braucht, greifen dann aber in der Regel nicht auf Physiotherapeutinnen aus der Klinik zurück, sondern die, die standortnah sind. Und das ist auch ein schöner Nebeneffekt, dass sich jetzt um dieses Projekt ein enormes Netzwerk an Therapeutinnen gebildet hat, auf die wir zurückgreifen können. Auch interessant ist, dass bei uns auch Patientinnen natürlich aufgenommen werden, die vorher schon pflegebedürftig waren. Das heißt, da gibt es zum Beispiel einen ambulanten Pflegedienst, der schon vor Ort war. Dann gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder wir übernehmen die pflegerische Leistung. Das ist gar nicht optimal. Viel optimaler für die Patientin ist, wenn der Pflegedienst diese pflegerischen Leistungen weiterführt, es also da keine Unterbrechung gibt, wie wenn der Patient ins Krankenhaus wechselt und wir nur die akutpflegerischen Maßnahmen dazugeben. Das führt zu sehr, sehr schönen Kontakten auch mit den Pflegediensten. Die wissen mittlerweile auch mindestens so gut wie die Hausärzte, wann es quasi ein Hospital-at-Home-Team wieder braucht. Auch ein Ergebnis ist, dass wenn jemand einmal im Hospital-at-Home war, der in der Regel nicht wieder ins Spital geht, sondern die Leistung auch die nächsten Male in Anspruch nehmen möchte, wenn nötig. Das ist aber auch nicht mit allen Pflegediensten konfliktfrei. Also da gibt es auch Abgrenzungsthemen mit der Frage, wann ist wer zuständig. Wir machen es so, dass wir aus unseren Tarifen und Fallpauschalen, wir haben im Moment eine Fallpauschale mit dem Kanton verhandelt, dass wir dann auch die Spitex, also die Pflegedienstleistung mitfinanzieren für die Zeit.
Das so ein bisschen angesprochen schon, Thema Finanzierung, Wirtschaftlichkeit, da möchte ich gleich nochmal drauf und auch das Thema sektorenübergreifend oder sektorengrenzenübergreifend arbeiten. Noch eine kurze Frage, habt ihr schon die eine oder andere Evaluation gemacht zur Wirksamkeit? Also was mir jetzt spontan einfällt, ich war ja auch lange auf einer Akutgeriatrie, das Thema Delirprophylaxe, Umfeld hat eben einen großen Einfluss, wenn das Umfeld sich ändert, dass das Delirrisiko stark ansteigt. Habt ihr da schon bezüglich Delir oder bezüglich anderen Endpunkten Evaluationen machen können?
Ja, das Projekt war von Anfang an so aufgegleist von uns, dass uns klar war, wir werden das als neue Versorgungsform etablieren müssen in der Schweiz, um das nachhaltig finanziert zu bekommen. Und deswegen haben wir von Anfang an eine begleitende Forschung mit aufgesetzt. Das heißt, wir haben von 2023 die Daten, die sind jetzt gerade veröffentlicht worden, von 2024, die sind noch in der Auswertung. Und das machen wir kontinuierlich. Was wir aber sagen können, ist, dass es bei den 380 Patienten kein einziges Delir gab. Es gab eine einzige Rehabilitation als Anschlussheilbehandlung. Das sind 0,2% etwa bei aktuell Standard 20 bis 25% in internistischen Abteilungen mit einem hohen geriatrischen Anteil. Das liegt aber nicht an der Unterscheidung vom Patientenklientel. Das unterscheidet sich nicht von dem, was wir stationär haben, ist vielleicht sogar tendenziell noch etwas kränker. Das heißt, die Mobilität bleibt erhalten, die Orientierung bleibt erhalten, der Kontakt mit den Angehörigen ist da sicherlich ein wichtiger Punkt, dass nicht herausgerissen werden aus dem eigenen Umkreis. Wir haben keine längeren Verweildauern, also auch das medizinische Outcome ist nicht schlechter. Also das sind alles Daten, die decken sich auch mit internationalen Daten. Also die Versorgungsform Hospital at Home haben wir zwar für uns erstmal selber entdecken und entwickeln müssen, aber dann gemerkt, dass es das international auch gibt. Also die Versorgungsform als solche ist beforscht und etabliert und zeigt, dass nicht nur die primären Gesundheitskosten sich um etwa 10% reduzieren lassen, je nach Gesundheitswesen, aber vor allen Dingen die sekundären Krankheitskosten enorm abnehmen. Und damit ist das, wenn das gut läuft, gewinnbringende Abteilung für ein Spital, aber natürlich für ein Gesundheitssystem auch enorm relevant für die Kostenreduktion. Und deswegen bei uns jetzt auch von den Gesundheitsämtern und vom Gesundheitsministerium stark im Fokus und wirklich ein Leuchtturmprojekt.
Finde ich total spannend, Philipp. Wir erleben es ja selber. Wir sind jetzt schon lang genug im Gesundheitswesen. Es ist nicht immer logisch und sinnvoll, was da passiert. Nicht immer und leider. Und umso schöner ist es eben, wenn es auch mal Dinge gibt, die unterstützt werden mit einem langfristigen positiven Charakter. Du hattest kurz angesprochen, wirtschaftlich. Es kann wirtschaftlich sein. Kannst du dazu noch ganz kurz was sagen?
Also, wir haben das ja als Projekt gestartet. Wir hatten irgendwie nach Covid oder in Covid hatten mein Freund und Kollege und ich auf einem Spaziergang eigentlich den Gedankenaustausch, dass wir gemerkt haben, wir leben gerade in der Zeit, wo Krankenhaus nicht für jeden gut ist und Menschen plötzlich Angst haben, ins Spital zu gehen. Da hatten wir zuerst mal die Überlegung, können wir nicht das Spital zu den Menschen nach Hause bringen? Aber Covid hat uns voll beschäftigt. Das war eine gute Zeit für uns mit Pandemiestationen und sowas. Und dann war das vorbei und dann haben wir die Idee wieder aufgegriffen und haben gesagt, wie wäre das denn, Spitalversorgung zu Hause machen? Und haben gesagt, wir machen daraus ein Projekt und wir versuchen das. Aber so eine Aufbauphase ist natürlich ein Invest. Das heißt, man muss die ganzen Entwicklungen machen. Ein halbes Jahr haben wir etwa gebraucht, um das zu konzeptionalisieren, um dann auch ein Team aufzubauen. Dann musst du das Team trainieren. Das heißt, die Anzahl Patienten am Anfang ist sehr, sehr gering. Sowas startet nicht wirtschaftlich. Wir haben in dem Fall uns um Drittmittel gekümmert und haben auch eine Stiftung gefunden, die gesagt hat, sie fördert das, haben also versucht, das fremd zu finanzieren. Und trotzdem ist das sicherlich für das Krankenhaus erstmal ein Invest, wo wir gesagt haben, das versuchen wir. Mit dem Ziel aber natürlich insgesamt die Fallzahlen zu steigern und auch einen wirtschaftlichen Betrieb hinzubekommen. Und jetzt ist es so, dass wir im Verlauf mit einer Krankenkasse, in der Schweiz funktioniert Spitalversorgung so, dass 55% der Kosten vom Kanton getragen werden und 45% der Kosten von der Krankenkasse. Und dann sind aber solche Versorgungsformen kantonal unterschiedlich. Und wir sind in einem Grenzbereich, wo ein Teil der Patienten aus dem Kanton Basel-Land kommt, ein Teil aus Basel-Stadt, ein Teil aus Solothurn. Das heißt, nicht alle Patientinnen haben die gleiche Gesundheitsversorgung oder die gleichen Krankenkassenbedingungen und können überall versorgt werden. Was wir jetzt aber geschafft haben, ist relativ früh schon, dass der Kanton uns gesagt hat, wir geben euch mal 500.000, um von den Basel-Land-Patienten diese 55%, also den kantonalen Anteil zu finanzieren. Damit hatten wir erstmal eine Basisfinanzierung, mit der wir überhaupt arbeiten konnten. Und eine große Krankenkasse hat gesagt, wir finanzieren auch die 45%. Das heißt, wenn die Patienten aus dem Kanton kommen und bei der Krankenkasse versichert sind, haben wir eine Vollfinanzierung. Und die ist dann pro Patient gut. Da haben wir eine Fallpauschale behandelt, weil die DRG kann man nicht im laufenden Jahr einfach aufsetzen lassen. Das funktioniert von der Systematik nicht, aber eine Fallpauschale konnten wir einrichten lassen. Und diese Fallpauschale, die ist für uns gut. Das heißt, wenn wir Patienten in diesem Abrechnungssystem haben, werden die gut vergütet. Jetzt haben wir aber auch Patienten aus anderen Kantonen, die rechnen wir ambulant ab. Dann haben wir Patienten von anderen Krankenkassen, die rechnen wir auch anders ab. Da haben wir nochmal Drittmittel versorgt. Aber konzeptionell, wenn eine Vollvergütung in der Fallpauschale da ist, dann ist die Abteilung Hospital Home gewinnbringend zu bewirtschaften. Und dann sogar, das merken wir jetzt mit einem EBITDA, der deutlich höher ist als das, was wir sonst im Moment im stationären Bereich schaffen. Was damit zusammenhängt, dass natürlich die Infrastrukturkosten, dadurch, dass wir keine Zimmer haben, die nicht gereinigt werden müssen, so deutlich geringer sind.
Ja, das ist ja spannend, ne? Weil im ersten Moment könnten ja die einen oder anderen auch denken, naja, also im Krankenhaus sind wir ja so bei der Prozessoptimierung, wollen sozusagen die Wege möglichst eng oder kurz halten, die Abläufe möglichst ineinander greifen. Wenn man sich jetzt überlegt, man hat jetzt nur eine Handvoll Patientinnen und Patienten am Tag, ein Team von 6 oder 7 Vollkraftstellen. Wie soll das funktionieren? Aber dementsprechend, wenn man dagegen rechnet, dass eben ganz viele Kosten wegfallen bezüglich dieser 6, 7 Patientinnen und Patienten, das ist schon spannend.
Ich glaube, dass unsere Organisationen sind für eine wirklich kosteneffiziente Organisation eigentlich zu groß. In meiner Erfahrung ist die effektivste und effizienteste Einheit ein Team. Und Team mit einer gesunden Größe sind irgendwie 10 bis 12 Menschen. Und was wir gemacht haben, ist Hospital at Home von Anfang an, und das ist quasi eine Innovation im Innovationsprojekt, teambasiert aufgesetzt. Wir haben von Anfang an gesagt, organisiert euch selbst, arbeitet rollenbasiert und trefft die Entscheidung, die ihr braucht, selbst nicht hierarchisch, sondern teambasiert. Und haben die dazu auch systematisch befähigt. Das heißt, die haben Schulungen durchlaufen, wie man damit umgeht. Also wir haben die Hierarchie weggenommen und haben denen ein Regelwerk und einen Werkzeugkasten an sozialen Tools mitgegeben. Wie macht man Meetingformate? Wie trifft man Entscheidungen? Und haben damit ein ganz agiles Team geschaffen. Und ich glaube, das gehört so ein bisschen zum Erfolgskonzept bei Hospital Home, dass man ein Team befähigt, Lösungen zu finden. Und mit wenig viel zu machen. Und das erleben wir jetzt auch. Wenn die irgendwo hingehen und merken, da braucht es eine Infusion, dann fahren die nicht zurück und holen den Infusionsständer. Dann nehmen die halt ein Klebeband und nehmen den Kleiderschrank oder basteln irgendwas an der Gardine. Das heißt, letztendlich nutzen sie die Ressourcen, nicht nur die Gesundheitsressourcen der Patientinnen, die aktiviert werden, oder die sozialen Ressourcen, sondern auch die Infrastrukturressourcen, die bei den Patienten sind. Und das macht natürlich nochmal die Infrastrukturkosten niedriger, weil du ganz viel nicht brauchst zum Therapie machen oder Medizin machen, an das wir uns gewöhnt haben, was aber eigentlich nicht unbedingt erforderlich ist. So schafft ein relativ kleines Team doch relativ viele Patienten mit sehr, sehr wenig materiellem Aufwand zu versorgen. Das ist eindrücklich.
Ja, super spannend. Hospital at Home hat gut funktioniert als Projekt. Wie viele Projekte hattet ihr, die nicht so gut funktioniert haben, wo ihr vielleicht Dinge gelernt habt, wo ihr Projekte eingestellt hattet? Also mir geht es so ein bisschen um diesen Survivor Bias. Hospital at Home hat funktioniert. Ihr habt eine Finanzierung bekommen. Ihr habt erfolgreich diese Aufbauphase hinter euch gebracht und jetzt läuft es.
Ist nicht fertig, ne? Wir scheinen so weit zu sein, dass es jetzt in die Regelfinanzierung geht. Es gibt ein zweites Hospital at Home. Das möchte ich noch dazu sagen, bevor wir vielleicht zu deiner Frage kommen. Also Hospital at Home funktioniert vielleicht auch deswegen, weil wir gesagt haben, wir kümmern uns nicht nur um das operative Geschäft hier, sondern es wurde ein Verein gegründet, der das Betriebskonzept weiterentwickelt und anderen Standorten zur Verfügung stellt. Also uns war klar, nur wenn andere mit aufspringen, wird das zu einer Versorgungsform. Jetzt gibt es an ganz vielen Stellen in der Schweiz Hospital at Home-Projekte. Und wir haben von Anfang an auch gesagt, wir müssen politisch aktiv werden. Und es wurde die Swiss Hospital at Home Society gegründet, um all diese Pilotprojekte zusammenzufassen und gemeinsam aufzutreten in der Ärzteschaft, aber vor allen Dingen in der Gesundheitspolitik, damit es auch gelingt. Also da braucht es sehr viel Umkreisbewusstsein, wenn es um eine neue Versorgungsform geht. Das war aber nicht alles reibungsfrei. Also wir sind auch in dem Projekt an vielen Stellen total gescheitert. Also zum Beispiel war die Entwicklungsgeschwindigkeit in diesem Projekt auch durch diese agile Arbeitsform so hoch, dass die traditionell hierarchischen Strukturen in der Klinik zeitweise total überfordert waren. Die hatten schlicht gar nicht die Ressourcen, jede Frage und jede Idee zu bearbeiten, die da aufgepoppt ist, aus dem Lebensalltag dieser sich neu findenden Teamstruktur. Wir hätten das fast einstellen müssen, weil wir innerhalb zwischen Klinikleitung und Verwaltungsrat solche Spannungen mit erzeugt haben, dass das Projekt fast gescheitert wäre. Und Widerstände, Scheitern gehört in ein Projekt irgendwie dazu. Das haben wir nicht erwartet, die Dynamiken, aber die muss man auch lernen zu handhaben. Und da muss man gucken, ist der Stern, an dem man sich orientiert, also die eigene Idee, ist die stark genug, um das sozial auch durchzutragen? Also insofern, Scheitern ist auch Teil von Projektmanagement, glaube ich. Und das manchmal ist das auch eine gesunde Korrektur, dann einen Schritt zurückzugehen, nochmal langsamer zu machen, zu gucken, hat man wirklich was vielleicht auch nicht überlegt oder überfordert man die Mutterorganisation gerade. Ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, da auch wach hinzuschauen. Wir sind ein ganz kleines Haus. Wir haben bis jetzt kein professionalisiertes Innovationsmanagement. Hospital at Home ist ein Grund, warum wir jetzt gerade dabei sind, das auch zu entwickeln. Der Verwaltungsrat hat das als Impuls jetzt auch in die Klinikleitung gebracht. Und in dem Kontext hat unser ärztlicher Direktor jetzt vor 2 Wochen oder so mal aufgelistet, welche Projekte sind in den letzten 8 Jahren gestartet worden. Ich habe den Zettel jetzt nicht durchgezählt. Da waren drei Blöcke drauf. Ich würde schätzen, etwa 30 größere Projekte, was für uns als kleines Haus viel ist. Und davon wurde ein Drittel erfolgreich umgesetzt, ein Drittel nach einer ersten Überlegungsphase gar nicht gestartet. Und ein Drittel musste im Prozess auch wieder eingestellt werden, weil man entweder gemerkt hat, das ist nicht zukunftsfähig oder weil man es vielleicht auch nicht gekonnt hat. Trotzdem glaube ich, wenn 3 von 10 sozusagen was werden, ist das noch eine ganz gute Quote. Ich laufe quasi mit dem Gedanken rum, nur 1 von 10 sollte klappen. Aber das bedeutet auch, man muss sich 9 Mal scheitern zugestehen. Aber wenn das eine dann ein Hospital at Home ist oder was Vergleichbares, dann haben sich die anderen 9, in denen man übt, in denen man auch schaut, was braucht die Welt und kriegt man sie an der Stelle verändert, dann haben die sich gelohnt.
Ja, ich finde es spannend, du hattest es vorher genannt, die Idee als Leitstern zu formulieren und der Idee hinterherzugehen, Widerstände auch anzunehmen, auch zu akzeptieren und dann die Widerstände auch nochmal als eventuell Motivation zu nehmen, nochmal Dinge umzudenken, eher so als bereichernd. Okay, jemand sieht es anders, warum sieht er es anders? Was kann ich davon für mich und für unsere weitere Prozesse oder Organisation abgewinnen? Ja, das ist doch alles super spannend.
Das habe ich ein Stück weit auch von dir gelernt, Benedikt, oder? Dass, wenn Widerstände auftreten, bedeutet auch, dass beim anderen was passiert. Und in der Regel ist die erste Reaktion von sich mit etwas beschäftigen, was ja schon ein Einlassen bedeutet, Widerstand. Um zu prüfen, was bedeutet das für mich, für meinen Bereich, für meine Abteilung, für meine Klinik. Und dass man an der Stelle jetzt den Widerstand als eigentlich Ausdruck von sich in den Prozess begeben sieht, finde ich total hilfreich, weil in der Regel danach dann die Bereitschaft kommt, auch was zu verändern. Aber wenn man jetzt aufhört mit seinem Innovationsprojekt am ersten Widerstand, dann kommt man eben auch nicht einen Schritt weiter. Ich mag diesen Hockeystick, den kennt man wahrscheinlich im Management, ne? Warming, alle sind begeistert für die Idee und dann kommt Storming. Und dieses Storming eigentlich lieben lernen, weil sich dort zeigt, um welche Themen muss man sich auch kümmern. Aber sich dann die Mühe machen, im Forming auch die alle Schritt für Schritt zu bearbeiten. Das ist eben Projektmanagement, ist auch richtig viel Fleißarbeit, indem man all die Probleme ernst nehmen, abholen und bearbeiten muss.
Philipp, da kann ich tatsächlich einfach nur zustimmen. Jetzt ist natürlich so, ihr habt natürlich mit dem Hospital at Home letztlich als Innovation eine neue Versorgungsform schaffen wollen. Das ist ja auch, ich sag mal, an sich sehr ambitioniert. Ja.
Das ist vielleicht ein bisschen, ja, aber so, ich finde so ein bisschen jugendlicher Geist und sagen, wir versuchen es mal. Wir haben natürlich gesagt, wir machen das erstmal nur für uns. Und dann haben wir aber ziemlich schnell gemerkt, das funktioniert nicht. Wir brauchen dafür eine Finanzierung. Und die kriegen wir nur, wenn es eine Versorgungsform wird.
Manche Dinge muss man eben groß denken, damit sie
Ja.
funktionieren können. Und dann kann man sicherlich klein anfangen, aber groß denken und einfach diese Vision, diesen Stern konsequent verfolgen. Und das habt ihr gemacht. Und das ist tatsächlich beeindruckend, auch von außen zu sehen. Und deshalb habt ihr auch nicht umsonst diesen Leuchtturmcharakter. Ja, prima. Perfekt. Philipp, ich würde an der Stelle auch schon die Podcast-Folge langsam beenden wollen. Philipp Busche hat heute hier Hospital at Home vorgestellt, hat auch noch mal so ein bisschen was von der Reise dorthin erzählt, von dem Spaziergang mit dem Freund und Kollegen, wo die Idee sicherlich auch mitgeboren wurde, bis hin zu jetzt einer möglichen neuen Versorgungsform, die auch den Weg in den Alltag findet. Wir haben viele spannende Sachen gehört über auch, wie man die Dinge macht, nicht nur, dass man sie macht. Er hat mir schon vorab gesagt, wenn jemand Interesse hat an Projektskizze oder direkter Kontaktierung, dürfen Sie sich gern an mich wenden. Ich kann den Kontakt vermitteln. Ansonsten verweise ich gern auch nochmal an den Verein, der die Beratung auch macht und Sie unterstützen kann, eine Hospital-at-Home-Versorgungsform auch bei Ihnen an den Häusern zu etablieren oder zu entwickeln. Ich danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich schon, dass wir uns hoffentlich nächsten Monat wiederhören. Und Philipp, vielleicht kannst du noch zum Abschluss einen Ratschlag noch den Kolleginnen und Kollegen mitgeben, wenn es darum geht, neue Projekte ins Leben zu rufen.
Ich glaube, der wichtigste Ratschlag ist, dass die Ideen sich an den Bedürfnissen der Menschen orientieren sollten. Ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass sie gelingen. Und darf ich noch einen zweiten?
Ja, weil du es bist.
Nicht den Mut verlieren. Gesundheitssystem kann man verändern. Es liegt ganz viel daran, wie wir es uns vorstellen, denken und gestalten. Also viel Mut.
Dann danke ich, das waren noch schöne, optimistische, mutmachende Schlussworte. Machen Sie es gut. Tschüss.
Sie wollen keine Folge verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt Level Up Klinikführung. Weitere spannende Themen finden Sie auf cb.iww.de, dem Online-Portal zum CB-Chefärztebrief.